Herzlich willkommen zum nächsten Vortrag VirtualBox meets KVM. Ich übergebe an unseren Speaker Julian und wünsche dir viel Spaß.
Hallo, hört ihr mich? Ja, das scheint zu funktionieren. Ich bin Julian. Ich rede heute über VirtualBox und KVM. Ich bin von Cyrus Technology und ich fange einfach mit einem Disclaimer an. VirtualBox ist ein Trademark von Oracle. Wir sind nicht Oracle und dieses Projekt hat auch nichts mit Oracle zu tun. Genau, der andere Disclaimer, das ist so ein Missverständnis, was öfters mal passiert. Wenn ihr hier seid und etwas über Keyboard, Video, Maus, Switches hören wollt, dann muss ich euch enttäuschen, es tut mir echt leid. Heute geht es um Virtualisierung und die Kernel Virtual Machine. Genau, was werde ich erzählen? Kurze Einführung, was ist Cyrus Technology? Ich wollte meine Uhr starten, damit ich auch ungefähr weiß, wo ich bin. Dann gibt es so einen kleinen History Crash Course für VirtualBox. Das gibt es schon eine ganze Weile, diese Software. Dann werde ich erzählen, was wir eigentlich machen mussten, damit das mit KVM funktioniert und warum man das eigentlich haben möchte, warum das eigentlich total cool ist, das zu tun. Und dann gibt es den experimentellen Teil mit Grafikvirtualisierung und die Demo läuft dann im Hintergrund während der Fragerunde. Wir sind wir. Wir sind so eine kleine Firma aus Dresden, also die meisten von uns außer mir hatten es nicht so weit. Ich habe neben das Deutschland-Outline noch so eine Insel-Outline gemacht, da wohne ich. Das könnt ihr dann selber raten, wo das ist. Wir sind 25 Leute, sind ein paar von uns hier, also wenn ihr uns nachher findet, da gibt es die netten Herren mit der Cyrus-Jacke und mich seht ihr die ganze Zeit, ihr erinnert euch, wie ich aussehe. Viele von uns haben mal bei Intel gearbeitet oder bei FireEye, das war so eine IT-Security-Bude mit Network Appliances, die dann implodiert ist und zum Teil an Google verkauft wurde. Wir hatten mal so einen kurzen Moment von Fame, wo wir an der Entdeckung von Spectre und Meltdown beteiligt waren. Also einer unserer Kollegen hatte Meltdown mitentdeckt. Was machen wir heutzutage so? Wir machen viel Virtualisierung. Wir sind begeisterte Freunde der Testautomatisierung und kümmern uns auch darum, dass alte Software auf neuen Geräten weiterlaufen kann. Vielleicht relevanter, was sind unsere Open-Source-Interessen? Wir sind momentan sehr interessiert an Sachen, die sich so um Cloud Hypervisor und VirtualBox drehen. Wir sind interessiert an KVM und ansonsten sind wir auch sehr viel im NixOS, Nix-Packages-Bereich unterwegs. Genau, Bilder für Testautomatisierung. Ich wollte noch so ein bisschen Tech-Automation-Porn mitbringen. Das ist jetzt vielleicht nicht so hyper-relevant, aber ich finde die Bilder immer toll. Also wenn ihr mit uns über Testautomatisierung reden wollt, da sind wir auch gerne bereit, euch zu begegnen. Gut, zum inhaltlichen Teil. VirtualBox. Also ich vermute, wenn ihr hierher gefunden habt, habt ihr schon mal VirtualBox benutzt. Wozu benutzt man VirtualBox? Meistens, weil man doch mal ein Windows laufen lassen muss, entweder im Arbeitsumfeld oder zu Hause. Warum benutzen Leute VirtualBox? Es ist ziemlich nutzerfreundlich, man hat da eine nette UI. Man kann das auf Windows und Linux laufen lassen, man kann in der VirtualBox alles Mögliche laufen lassen, von DOS bis Windows 11 und es funktioniert meistens einfach. Und wenn man da ein Windows drin hat, gibt es auch super Guest-Integration, also man kann sein Display vergrößern und das virtuelle Display vergrößert sich. Man hat Clipboard-Integration, man kann einfach Dateien von seiner VM raus und reinschieben über Shared Folders oder Drag and Drop. Also es ist schon eine echt gute Experience. Jetzt ist VirtualBox ein Oracle-Produkt und die müssen auch Geld verdienen. Das heißt, es ist so ein bisschen getrennt in die Open Source Edition. Das ist das, was man meistens benutzt. Das ist so ein GPL V3 Blob mit Teilen, die eine andere Lizenz haben und da gibt es halt mehrere Komponenten da drin, da gibt es Kernel-Module, das ist der eigentliche Hypervisor. Dann gibt es so eine Qt-GUI und eine komplette Command-Line, ein komplettes Command-Line-Interface. Also man kann das auch ohne die GUI benutzen, wenn man das will. Und in dieser Open-Source-Edition sind eigentlich auch alle, also fast alle Features, die man regelmäßig benutzt. Also die ganzen typischen virtuellen Netzwerkkarten, Storage-Controller und so, die gibt es alles in der Open-Source-Edition. Man kann in der Open-Source-Edition BIOS-Boot machen, UEFI-Boot, das hat TPMs, das hat Secure-Boot. Das heißt, alles, was man so braucht, um out of the box so ein modernes Windows 11 ohne Frickelei zu booten, gibt es in der Open Source Edition. Zusätzlich davon gibt es das Extension Pack, das pluggt so in VirtualBox rein und gibt einem noch mehr Features. Das ist keine Open Source, das ist so kostenlos für den persönlichen Gebrauch, aber da sollte man schon mal die Lizenz gelesen haben, ob man da runterfällt. Ansonsten kann man es auch einfach kaufen, es kostet auch nicht die Welt. Und wenn man das benutzt, kriegt man noch ein paar mehr Features. Da gibt es ein Remote-Display. Früher gab es auch noch so USB 3 und Webcam-Pass-Through. Das ist aber mittlerweile in dem Open Source auch schon verfügbar. Noch so ein paar andere Features, die jetzt nicht so hyper-relevant sind für den persönlichen Use-Case. Netzwerk-Boot und Disk-Image-Encryption. Und dann kriegt man da auch NVMe-Emulation, da gibt es das traurige Smiley, da seht ihr dann später, warum da ein trauriges Smiley dran ist. Genau, wir haben, also das Projekt, was wir hier gemacht haben, basiert auf der Open-Source-Edition. Aber eine der ersten Fragen, die auch so auf Hacker-News kam, als wir das veröffentlicht haben, ist, kann man das nicht alles, warum benutzen Leute VirtualBox, gibt es doch alles schon? Und im Prinzip schon, also es gibt so auf der für euch linken Seite, gibt es einen riesigen Satz an Open-Source-Software, die im Prinzip, wenn man die richtig zusammensteckt, einen ähnlichen Funktionalitätssatz erlaubt. Also man hat da KVM ganz unten, dann nimmt man QEMU und dann hat libvirt als Orchestrierungsschicht und dann hat man, also ich habe hier mal so einen Screenshot von GNOME Boxes oben drauf gemacht und dann hat man das so als UI. Und wenn man das alles richtig aufsetzt, dann hat man auch ein ziemlich gutes Virtualisierungssetup, aber das ist so das Bazaar-Modell. Da gibt es halt viele Gruppen, die diese Komponenten alle einzeln betreiben. Und wenn das jetzt nicht eine Distribution ist, wo sich da jemand viel Mühe gegeben hat, ist immer irgendwas kaputt. Und auf der anderen Seite gibt es VirtualBox, das ist eher so das Cathedral-Modell. Das ist halt alles ein großes Repository vom großen Overlord Oracle zusammengestellt und das hat eine ziemlich gute Chance, überall gleich gut zu funktionieren. Also ich sage das auch völlig wertneutral. Also das ist einfach, wie man das so benutzen will. So, VirtualBox ist ziemlich alt. Ich habe keine öffentliche Quelle gefunden, wann das Projekt eigentlich angefangen wurde. Also was man ziemlich einfach findet, ist, das erste Open Source Release ist 2007 passiert. Aber das gab es halt vorher auch schon eine Weile. Und das war so die erste wirklich, die erste Virtualisierungslösung, die kompletten Features hatte, die man so möchte. Die Firma dahinter, Innotech, die ist seitdem von Sun gekauft worden. Und ihr habt das irgendwann vor vielen Jahren gelesen, dass Sun dann in Oracle aufgegangen ist. Deswegen sind wir jetzt bei Oracle angekommen. Aber diese Zeit, in der VirtualBox entstanden ist, war so der wilde Westen der Virtualisierung auf x86. Alles, was man heute so an Virtualisierung kennt, ist so zur gleichen Zeit entstanden. Diese Hardware-Virtualisierungserweiterungen, AMD, also AMDV und Intel VT, sind auch zur gleichen Zeit, 2007, 2008 oder so rausgekommen. KVM ist 2007 rausgekommen. Microsoft Hyper-V ist 2008 rausgekommen. Also das war halt wirklich, da ist halt wirklich viel passiert. Aber das heißt halt auch, dass VirtualBox, die waren relativ zeitig dran, die hatten nichts, worauf die aufbauen konnten. Die haben einfach ihr eigenes Ding gemacht und die machen halt bis heute größtenteils ihr eigenes Ding. So für die Retro-Liebhaber unter euch habe ich dann den ältesten Screenshot rausgekramt, den ich gefunden habe, so ein Windows XP in VirtualBox auf so einem uralt KDE. Fand ich gut. Also dieser Vortrag wird nicht super technisch tief, also ich ziele hier eher so auf Überblick, deswegen ist diese technische VirtualBox-Architekturfolie wirklich sehr high level. So, VirtualBox hat verschiedene Teile. Also auf der linken Seite seht ihr halt die UI, das ist diese Qt UI. Was man nicht so sieht, ist, dass es da dieses Kernel-Modul gibt, VBox Driver. Es gibt auch noch andere Kernel-Module, die sind aber jetzt für den Vortrag nicht so relevant. Und jede VM bekommt halt auch noch so ihren eigenen Prozess. Das ist so der VirtualBox-VM-Prozess, in dem das entspricht so ein bisschen dem QEMU, wenn man QEMU benutzt. Und so der Takeaway bei VirtualBox ist, dass eigentlich die ganze Magie passiert in dem VirtualBox, in diesem VBox-Driver-Modul. Jetzt muss ich kurz mal pieken. Genau. Genau, also das ist sehr zentriert auf dieses VBox-Driver-Modul. Das ist auch sehr abgefahren. Das ist da im Kern und kriegt dann noch mehr Code hochgeladen von VirtualBox. Das ist alles nicht mehr so, wie man das heutzutage vielleicht entwickeln würde. Und immer nur, wenn dieses VirtualBox-Driver-Modul mal ein VM-Exit, wenn die VM was braucht, nicht selber behandeln kann, dann reicht es den halt runter zum VirtualBox-VM-Prozess und der kümmert sich dann darum. Das funktioniert, hat aber Issues. Also dieses Kernel-Modul ist halt so ein Typ 2 Hypervisor, so ein Hosted Hypervisor. Und das hatte historisch Qualitäts-Issues. Das wurde mal, das hatte eine Weile mal den Taint Crap Flag, wenn man das in sein Linux geladen hat. Das ist nicht mehr so. Heutzutage läuft das sehr stabil. Aber das, wo es heute eigentlich am unpraktischsten ist, man kann es nicht gleichzeitig mit KVM benutzen. Also wenn man gleichzeitig eine schnelle VM im QEMU laufen haben will, dann kann ich das nicht benutzen. Also ich kann halt nicht gleichzeitig KVM und diesen VBox-Driver laden. Das nervt. Das andere, was nervt, ist, Out-of-Free-Kernel-Module sind generell nervig. Also da hat man dann so DKMS und das wird dann bei so einem System-Update mal neu kompiliert. Und wenn der Kern zu neu ist, geht das dann nicht und es ist einfach nervig. Und deswegen finden das Benutzer schlecht, aber auch so die ganzen Betriebssystem-Vendors finden das schlecht. So, der Klassiker für was halt so passiert ist, ich habe hier gerade mein Linux 6.7 installiert, das ist aus dem VirtualBox-Forum. Da kommt er an, also hier, any plans for VirtualBox that works with Linux 6.7? Und die Antwort ist so, ja, komm mal in ein, zwei Monaten wieder und dann haben die Entwickler vielleicht das gefixt, damit es auch mit 6.7 funktioniert. Und das ist immer sehr frustrierend. Wir wollen ja, also ich bin ja auch persönlich immer jemand, der den neuesten Kern laufen lassen muss. Aber das andere ist halt, also das ist jetzt aus der macOS-Entwickler-Doku. Also, aber es betrifft eigentlich jedes Betriebssystem, was die so schreiben. Also bei denen heißt es Kernel-Extensions, Kernel-Module. Und die schreiben halt so, wenn du die benutzen möchtest, Kernel-Module, die nicht von uns kommen, dann stell doch mal dein System auf Reduced Security. Und übrigens, das riskiert die Integrity and Reliability of the Operating System. Und Users should prefer solutions that don't require extending the kernel. Ja, das ist so ein leichter passiv-aggressiv Leute dazu bewegen, sowas nicht zu machen. Es ist aber im Prinzip auf Linux genau das Gleiche. Also auch die Linux-Kernel-Entwickler freuen sich nicht, wenn in so einem Kernel-Log drinsteht, dass man sich so Out-of-Tree-Module geladen hat. Das fetzt dich. Und dann gibt es natürlich die Sicherheitsbedenken. Der VBox-Driver und der Code, der darin läuft, ist riesig. Da läuft halt ein Großteil von dem ganzen Emulationscode direkt im Kern. Und wenn der mal kaputt ist, dann ist das halt direkt im Kern kaputt. Und das ist ein Sicherheitsproblem. Also weil jeder Bug im Kern hat das Potenzial, die Sicherheit des Systems halt komplett zu untergraben. Und wenn man dann so in die Liste guckt, jetzt letzten Oktober hatte VirtualBox gleich 3 kritische Vulnerabilities und die sind dann halt immer sehr kritisch, weil die halt auch direkt im Kern eine Sicherheitslücke aufgerissen haben. Und so der letzte Punkt, der VBox-Driver, der, also man merkt halt langsam, dass sich so eine gewisse, so eine Feature-Lücke auftut. Ja? Die KVM hat viel Energie dahinter. Es gibt viele Firmen, die in KVM Features bauen. Und die fehlen dann teilweise im VirtualBox-Driver. Also der VirtualBox-Driver hat halt genug Features, um schnelle Virtualisierung zu machen, aber KVM hat halt noch so die Sahnehäubchen da drauf. Also für I.O.-Performance, wenn man gute I.O.-Performance haben will, dann hat KVM halt Support für die so APIC-V, das sind so moderne Interrupt-Virtualisierungs-Features und das AMD-Äquivalent davon. KVM hat mehr Guest-Enlightenments, also da, wo das Gastbetriebssystem ein besseres Interface hat, um mit dem Hypervisor zu reden und bestimmte Sachen effizienter machen kann. Zum Beispiel in dem Fall hier gibt es so einen synthetischen Interrupt-Controller und synthetische Timer, wo der Gast halt sehr effizient Timer und Interrupt sich programmieren kann. KVM hat robustere Nested Virtualization und KVM hat auch all diese tollen dreibuchstabigen Sicherheitstechnologien schon implementiert. Also SJX, AMD SEV, also diese Confidential Computing Extensions und Intel TDX, das gibt es halt alles in KVM und in VirtualBox gibt es das halt nicht. Deswegen wäre es eigentlich auch total cool, warum kann man denn nicht all die guten Seiten von VirtualBox, also die nette UI, das integrierte Virtualisierungssystem, wo alles aus einem Guss kommt, mit dem Hypervisor benutzen, wo den auch alle anderen benutzen und wo halt die großen Firmen halt dafür sorgen, dass da die Features drin sind. Und das würde dann auch heißen, dass die Sicherheit auch nach oben geht, weil KVM, wenn man sich da so anguckt, wie die Sicherheitsstory aussieht, die haben schon ab und zu mal Sicherheitslücken, aber die sind meistens in Teilen, die entweder brandneu sind oder oder Nested Virtualization, das hat öfters mal Bugs. Aber so richtige Guest Escapes, wo halt ein Gast aus seiner VM ausbrechen kann, ist halt bei KVM mittlerweile extrem selten. Das passiert fast nie. Und natürlich, der Kicker ist halt, wenn man KVM benutzt, dann kann man auch seinen Release Candidate Linux 6.9 heute nehmen und es funktioniert einfach, weil KVM gibt es da immer. Und KVM shippt auf allen Distros und KVM funktioniert auch mit all diesen Hardening-Sachen, die es da gibt, Jira Security und so. Das heißt, jetzt ist die Frage halt, wie bringt man das zusammen? Es stellt sich raus, dass VirtualBox schon Support hat für mehrere Backends. Das haben sie so letztens gebaut, in den letzten Jahren. Ihr klassisches Backend ist der HM. Ich habe vergessen, wofür das steht. Hardware Accelerated Something. Das ist halt ihr eigener Hypervisor, das ist der originale Code. Sie haben aber in den letzten Jahren auch den Native Execution Manager geschrieben und das ist halt so eine Art von Backend, wo sie einfach den nativen Hypervisor der Plattform benutzen. Also diese NEM-Backends, die gibt es halt für Hyper-V, macOS und KVM, ja, sehr spannend. Aber wenn man halt in den Quellcode guckt, dann sind die halt alle ausgeschalten. Also das KVM-Backend ist ausgeschalten. Und wenn man es dann einfach mal im Quellcode anmacht, im Bildsystem, dann stellt man auch raus, ja, das ist auch unvollständig und kaputt. Aber es ist ja ein guter Anfang. Und dann haben wir uns halt hingesetzt. Und also konkret zwei von unseren Kollegen und haben halt gesagt, oh, ja, how hard can it be? Ja. Und sie haben sich dann hingesetzt und haben das repariert. Und das war halt, das ist ja der Teil, wo ich in den technischen Content überspringe. Das ist auch nicht so hyper interessant. Da gab es halt viele Sachen, die im Interrupt-Handling kaputt sind. Da hat halt VirtualBox einfach an den falschen Stellen mal Interrupts versucht zuzustellen und hatte auch kein gutes Timeout-Handling. Also das ganze Timing im Gast war auch kaputt. Aber nachdem das alles repariert war, sind VMs, also ist einfach so ein Windows im VirtualBox auf KVM gebootet. Nicht schnell, aber es ging. Und der nächste Schritt war dann halt, diesen Code zu nehmen und das dann auch noch schnell zu machen. Und das geht halt, indem man all die coolen KVM-Features benutzt. Da gibt es halt zum Beispiel so das IRQ-Chip, dann kümmert sich halt KVM um das ganze Interrupt-Controller-Emulationsthema. Und das ist halt extrem wichtig für gute Performance. Das andere, was halt extrem wichtig für gute Performance ist, gerade für Windows, ist diese Hyper-V-Enlightenments zu unterstützen. Das ist halt dieses Interface, wo Windows denkt, es redet mit einem Hyper-V und also diese effizienten Interfaces für den Gast. Und die haben wir auch angemacht. Und dann war auf einmal dieses Windows auch genauso schnell wie vorher. Wenn man sich das alles anguckt, so wie ist dann das Ergebnis davon? Jetzt haben wir im VirtualBox an der einen Stelle viel an dem Backend gefixt. Wie ist die User Experience? Und das ist genauso wie vorher. Also für den Nutzer, wenn man drauf guckt, sieht das exakt identisch aus. Also man hat genau die gleiche UI. Man hat auch so diese, wie das funktioniert. Es gibt da wieder einen VirtualBox-VM-Prozess pro VM, nur mit dem Unterschied, dass das VirtualBox jetzt keinen VBox-Driver benutzt und keinen Code in den Kern hochlädt, sondern einfach KVM benutzt. Das heißt, man kriegt all die Benefits, ohne dass man jetzt die Downsides von VirtualBox bekommen hat. Der andere Punkt, der auf der Folie hier nicht so rauskommt, ist, dass KVM viel weniger macht, viel weniger macht als der VBox-Driver. Also in KVM ist die Architektur so ein bisschen anders. Also KVM macht die wichtigen Sachen für Virtualisierung im Kern und für alles andere so hier, du musst ein Gerät emulieren, dann sagt das KVM so hier, User Space, lieber VirtualBox-VM-Prozess oder im Fall von QEMU, liebes QEMU, kümmere dich mal um die Geräteemulation. Das heißt, auch diese Angriffsfläche schiebt sich halt zum großen Teil einfach in das User Space. Ja, was ist so der Status? Wir haben das am Laufen, es gibt es auf GitHub. Die Links kommen auch noch auf den späteren Folien. Es funktioniert. Was braucht man dazu, um das zu benutzen? Ihr braucht irgendwie so eine Intel-CPU von den letzten 10 Jahren. Der einfachste Weg rauszufinden, ob das bei euch laufen würde, ist ein Proc-CPU-Info zu gucken, ob da Xsafe steht. Wenn ja, dann wird es wahrscheinlich funktionieren. Bei AMD, das ist so ein bisschen so ein Slide-Bug, also der Punkt betrifft auch AMD. AMD haben wir in unserem Testsystem nicht drin, aber ich habe einen AMD-Laptop und benutze das auf AMD und it just works. Genau, und genauso funktionieren auch diese ganzen Guest-Integrations-Feature, also all diese Sachen, die VirtualBox nett machen, also dass man einfach so eine Datei per Drag and Drop in seine VM schieben kann, das funktioniert genauso wie vorher. Jetzt Performance. Also ich habe gesagt, es ist ungefähr genauso schnell, aber unsere Kunden sind immer sehr interessiert daran, wie schnell es denn eigentlich ist. Und hier, ich habe eine Grafik geklaut, die muss ich kurz erklären. Also links seht ihr so die Maschinen, das sind unsere Testmaschinen oder ein Subset davon. Und dann gibt es hier so für jede Maschine für Windows 11 und für Windows 10 Overhead. Und wenn ihr da seht, 1,04 sind wir da 4% langsamer als das originale VirtualBox. Also wir, das KVM Backend für VirtualBox. Und wenn da steht 0,79, dann sind wir 20% schneller. Also 21. Und hier sieht man schon, dass wir entweder ungefähr genauso schnell sind wie vorher oder besser. Und das ist Geekbench Multicore, also das ist reiner Compute Benchmark. Also hier die 3% müsst ihr ignorieren, der Benchmark rauscht halt auch ein bisschen. Und also jetzt so die I/O-Sache, das ist so der, das ist so the good and the ugly auf einer Folie. Also hier seht ihr dann ein bisschen mehr, ist ein bisschen überladen, aber wir arbeiten uns da jetzt so durch. Hier gibt es zweimal so Disk-Speed-Benchmarks. Also eins hier oben, das ist ignoriert die Zahlen, ihr könnt das einfach interpretieren als Bulk-IO, so große IO-Sachen von der Platte in den Gast. Und hier sieht man schon, wir haben das einmal für den virtuellen SATA-Controller und einmal für den NVMe-Controller gemacht. Beim SATA ist es so Mixed Bag, meistens gut, ein, zwei Ausreißer, wo es nicht so gut ist. Und NVMe ist halt wirklich nice. Und hier unten, das ist dann eher so die Kategorie Nicht-Bulk-IO, so kleine Requests mit viel Virtualisierungsaufwand. Und hier sieht man so ein klares Pattern, NVMe, wirklich gut. Da sind wir immer schneller als das originale VirtualBox. Und bei SATA verhaut uns das originale VirtualBox so ein bisschen. Also da haben wir dann halt wirklich, also da hat das KVM Backend Overhead. Und das liegt halt daran, dass diese SATA-Emulation vom originalen VirtualBox halt direkt in dem Kernel-Modul läuft. Also da hat halt das originale VirtualBox keine Kosten, um halt so diesen Emulations-Request zum Linux-User-Space zu schicken. Genau. Also all diese Sachen, die das VirtualBox aus so einer Sicherheitsperspektive etwas fragwürdig machen, sind dann halt an der Stelle halt auch der Performance-Vorteil. Ja, ich glaube, das ist schon mit Mitigations off. Genau, aber jetzt ist ja die Frage, das waren ja eher so Mikro-Benchmarks, so ein reiner Compute-Benchmark und so ein reiner I.O.-Benchmark. Was bedeutet das denn für jemanden, der da wirklich davor sitzt? Hier seht ihr aus unserem Performance-Monitoring, also unserem Analytics, ja, aus unserem Kibana-Dashboard mehr oder weniger, unsere Benchmark-Zahlen, also die das hier ist Procyon, das ist so ein Office-Benchmark, Office-Productivity-Benchmark. Die graue Linie hier ist das. Sieht ihr meine Mauscursor? Ja. Die graue Linie ist das originale VirtualBox und die blaue Linie ist das VirtualBox, das KVM Backend und unten ist halt so die Zeit. Das ist halt so, wo wir entwickelt haben. Und hier sieht man halt, also ich habe euch vorhin gesagt, wir hatten so die Making It Work Phase. Das ist so hier unten. Da sieht man, oh, das Originale hat 5000 irgendwie Benchmark Punkte und wir sind so bei 2000. Das ist noch nicht so nice. Und wir haben dann halt so das IRQ-Chip-Feature vom KVM angemacht, damit KVM sich um die performance-kritischen Sachen kümmert und dann so, bam, Performance wirklich gut. Und später haben wir dann nochmal also die bessere Version dieses Features benutzt, wo KVM dann wirklich nur die performance-kritischen Sachen macht und den Rest wieder auch zum VirtualBox gibt. Und auch da ist die Performance noch gut. Also das, finde ich, ist ein super Graph, wo man sieht, die Performance ist eigentlich für den Alltagsbetrieb völlig austauschbar zwischen dem Vanilla VirtualBox und dem KVM Backend. Genau. Wie würde ich das jetzt, diese Performance-Situation zusammenfassen? Compute-Performance sieht gut aus, entweder mit KVM genauso gut oder schneller. IO-Performance ist so ein bisschen schwierig, SATA nicht so gut, aber eigentlich will man immer NVMe benutzen, weil das generell deutlich schneller ist als SATA. Und da erinnert ihr euch jetzt an das traurige Smiley, weil die NVMe-Emulation im VirtualBox ist halt leider in dem proprietären Extension-Pack. Genau. Im Prinzip könnte man bei der SATA-Performance auch mit KVM noch was tun, aber das haben wir bis jetzt nicht gemacht. Für euch wichtig, wenn ihr wirklich mal VirtualBox benutzt und ein Windows darin laufen lasst, das Beste, was ihr machen könnt, ist dieses Hyper-V Para-Virtualization Interface anzumachen. Das ist so ein bisschen verwirrend, weil ich habe jetzt euch die ganze Zeit vom KVM-Backend in VirtualBox erzählt. Und wenn man jetzt in die Einstellung von so einer VM geht, und da den System Acceleration Tab findet, dann kann man hier irgendwie zwischen Sachen auswählen. Und wenn ihr Windows laufen lasst, wollt ihr hier nicht KVM auswählen, ihr wollt hier das Hyper-V auswählen oder das auf Default laufen stellen. Das hat nämlich nichts mit dem Backend zu tun, was VirtualBox benutzt, um Virtualisierung zu machen, sondern ist halt dieses Gast-Interface. Genau, wie testen wir das eigentlich? Jetzt haben wir, also diese ganze Low-Level-Software ist ziemlich schwierig zu testen und wir haben halt auch über lange Jahre gelernt, das muss man auf richtiger Hardware testen, das kann man nicht dann nochmal in einer VM testen. Das heißt, wir haben in Dresden in unserem Büro, haben wir so ein Testcluster rumstehen mit Hardware, die für uns relevant sind. Also hier sieht man so verschiedene Laptops aus dem Sicherheitsbereich und normale Laptops. Und für jede Codeänderung, wenn jemand in unserem internen GitLab einen Merge Request aufmacht, dann gibt es da so eine ganze Latte an Tests, die dann durchlaufen. Und manche, ist egal, auf welcher Hardware die laufen. Und bei manchen Tests, wie anderen hier, wie dem hier, das läuft dann halt wirklich mal auf jeder Hardware-Plattform, läuft dieser Test. Und genauso machen wir das nicht nur für funktionale Tests, sondern auch für Benchmarks. Also bei jeder Codeänderung läuft halt ein Benchmark mit und man kann sich das als Entwickler halt angucken, hat diese Codeänderung jetzt an der Procyon Office Productivity Performance was geändert. Und das ist teilweise echt interessant. Also meistens passiert gar nicht so viel, wenn man am Code was ändert, aber ab und zu hat man auch schon mal Überraschungen. So, ups, das wollen wir jetzt wahrscheinlich nicht mergen. Genau, solltet ihr das benutzen? Also wir benutzen das täglich, also wir haben mehrere Leute, die das benutzen. Funktioniert gut, wir haben eigentlich keine Stabilitätsissues gesehen. Der eine Punkt ist, wenn ihr ein AMD habt und das benutzen wollt, es funktioniert, aber da gibt es halt kein großartiges Testing, das bauen wir gerade noch auf. Ansonsten, es gibt Features, die noch fehlen, also Nested Virtualization, wenn ihr in dieser VM nochmal irgendwas mit Virtualisierung benutzen wollt, das gibt es noch nicht, das ist Work in Progress. Und der andere Caveat ist, dass wenn ihr in euren VM-Einstellungen nicht den Standard ausgewählt habt, sondern irgendwas anderes, dann funktioniert das gerade auch nicht, weil das noch andere Kernel-Module von VirtualBox braucht. Genau, ansonsten gibt es bestimmt noch ein, zwei Bugs. Es ist alles ziemlich neu, aber in der Praxis sieht man die eigentlich nicht. Genau, wie könnt ihr das benutzen? Wir haben schon ein paar Leute gehabt, die das gepackaged haben. Also wenn ihr in der glücklichen Situation seid, eine Linux-Distro zu nehmen, wo das Logo gerade auf der Folie ist, dann geht das mit total wenig Aufwand. Also es gibt Arch-Pakete, es gibt Gentoo-Pakete, die waren auch super schnell, also das ist innerhalb von Stunden entstanden, nachdem wir das rausgehauen haben. Und ansonsten habe ich das noch im NixOS Unstable gepackaged. Da könnt ihr, wenn ihr schon Benutzer seid, dann kennt ihr das schon, da hat man vorher Virtualization VirtualBox Host Enable gemacht. Und wenn ihr zusätzlich noch Enable KVM hinschreibt, dann seid ihr ohne VirtualBox Kernel-Module unterwegs und benutzt KVM. Wenn ihr nicht diese Distros benutzt, findet ihr auf unserem VirtualBox KVM Repo eine README, die euch da einfach durchguidet. Das ist nicht schwer. Das Einzige, was halt so ein bisschen nervt, ist, wenn ihr jetzt keine superschnelle Box habt, dann baut so ein VirtualBox schon mal eine Weile. Genau. Ja, so viel zum KVM-Teil. Und jetzt ist aber der Punkt, wenn man so eine Windows-VM wirklich für seinen Alltag benutzt, dann stellt man fest, es gibt da so ein paar Use-Cases, die echt nicht gut funktionieren. Und also, keine Ahnung, man will sich mal ein 4K-Video auf seinem riesigen Screen angucken, oh, das ruckelt. Man will irgendwelche CAD-Anwendungen machen oder Video-Editing, wo man so Hardware-Beschleunigung braucht, das ist alles ganz traurig. Oder man will mal so ein Spiel spielen. Eigentlich jedes Mal will man da die direkte GPU-Performance haben und die hat man nicht. Jetzt gibt es aber so eine coole Technik, die heißt SRIOV. Das kommt aus dem Datacenter-Bereich. Es war mal für Netzwerkkarten. Also ich habe eine physische Netzwerkkarte und 16 VMs. Wäre es nicht cool, wenn diese Netzwerkkarte sich in 16 virtuelle Netzwerkkarten aufteilen kann und dann kann man die einfach so durchreichen an die VMs. So, die Technik ist dann auch übers Datacenter bei Grafikkarten angekommen. Also wenn man sich bei AWS so eine VM mit Grafikkarte bucht, kann das halt sein, dass es auch so eine virtuelle Funktion ist und relativ neu ist, dass man das halt auch auf so einem Intel-Laptop benutzen kann. Also auch da kann die Grafikkarte sich aufteilen in mehrere virtuelle Grafikkarten. Das funktioniert so beim Booten, das muss man beim Booten mal konfigurieren und dann hat man halt auf einmal 8 virtuelle Netzwerkkarten. Und die Idee ist halt, da gibt es halt eine Physical Function, das ist so ein bisschen die richtige Grafikkarte, da attached dann der normale Intel i915-Treiber und bei den anderen attached halt VFIO-PCI, das ist so ein spezieller Mini-Treiber, der dafür da ist, dass das Gerät dann in so eine VM zu stecken. Genau, wenn ihr rausfinden wollt, ob das bei euch geht, dann müsst ihr mal LSPCI eintippen und wenn ihr da eine Intel-Grafikkarte seht, und die sagt, sie kann Single-Root-IO-Virtualisierung, dann seid ihr wahrscheinlich im Business. Also es gibt da eine Generation, wo es noch nicht so gut funktioniert, so Tiger Lake. Aber so alles, was ihr in den letzten zwei Jahren oder so gekauft habt, könnte funktionieren. Und das, wenn es funktioniert, das ist richtig cool. Also wir haben da Benchmarks gemacht. Das findet ihr auch auf unserem Blog. Wir benutzen da meistens immer Unigine Heaven, diesen 3D-Benchmark. Der ist schon ein paar Jahre alt, aber der funktioniert super. Und wenn man da einfach die Performance vergleicht zwischen, ich habe keine Grafikvirtualisierung und so Native, dann ist so keine Grafikvirtualisierung so unter 2% von der Performance, die man so erreichen kann. Und wenn man halt so eine virtuelle Funktion in seine VM gesteckt hat, dann ist man so bei 92% von der Grafikperformance vom Host. Und das ist dann schon sehr benutzbar. Ich gucke mal, ob ich das jetzt in der Fragerunde dann noch zum Laufen kriege. Da gibt es, also ich habe hier unten, gibt es unseren Blogpost dazu. Da findet ihr auch die Anleitung, wie man das einrichtet. Und da seht ihr dann schon, das ist involvierter. Da muss man halt da muss man Linux-Sourcen von Intel nehmen. Da gibt es ein extra Linux, Intel Linux LTS Repository mit ganz vielen Patches und so. Also das funktioniert nicht mit Upstream Linux. Und das Problem wird sich hoffentlich demnächst auflösen. Dann wird das hoffentlich weniger problematisch. Also die Intel ist gerade dabei, ihre Grafikkartentreiber komplett neu zu schreiben. Da gibt es jetzt so den Intel Z-Treiber, der ist jetzt bei Linux 6.8 experimentell mal in den Linux-Kern gegangen. Der ist noch ausgeschalten. Und die Idee ist da, dass der für die neue Hardware dann einfach der Default-Treiber wird und der hat dann auch all diese Funktionalität, um SRI-OVI für die Grafikkarten anzuschalten. Ansonsten, also jenseits von diesen Treiber-Issues, gibt es hier auch noch andere Issues. Also Multi-Monitor und also ein bisschen kompliziertere Setups, die gehen meistens nicht. Also das ist leider nicht so richtig komfortabel. Also das ist eher so in der Experimentierrichtung. Genau. Wir haben unsere ganze VirtualBox KVM-Reihe verblockt. Also ihr könnt auf unserem Blog, also einfach auf cyrustechnology.de gehen und oben auf Blog klicken. Dann seht ihr da mittlerweile 3 Blogposts. Wir haben einfach mal so den Initialen so, warum haben wir das gemacht? Was ist das eigentlich, Blogpost? Dann hatten wir so ein bisschen Tech Deep Dive Blogpost und der letzte war halt Grafikvirtualisierung. Wenn euch das interessiert, klickt einfach mal drauf. Ja, also da lernt ihr ungefähr genau das Gleiche, was ihr in diesem Vortrag gesehen habt, wenn ihr einfach nochmal da durchklickt. Ansonsten noch so als kleinen Teaser, was wir nebenbei noch machen. Wir arbeiten da noch an was bei uns unter dem Banner Cybrus Hypervisor läuft. Das ist noch nicht so richtig fertig, aber wenn euch die Themen Cloud Hypervisor, NixOS und Rust und sichere Virtualisierung interessieren, so im Appliance Use Case, dann kommt doch mal zu uns. Ich glaube, da haben wir was, worüber wir reden können. Also unser Plan ist da, im Cloud Hypervisor Universum Support für Leute anzubieten. Wir sind interessiert daran, Hardening für KVM zu bauen, schöne NixOS-Integration und vielleicht auch für die Leute, die das brauchen, bei Zulassung und Zertifizierung zu helfen. Genau, und dann bin ich auch schon durch. Also was habe ich euch erzählt? VirtualBox ist richtig cool und die Sachen, die vielleicht nicht ganz so cool sind, kann man mit dem KVM-Backend gut umschiffen. Unseren Quellcode gibt es auf GitHub, auch die ganzen Anleitungen für die Leute, die etwas, die Glück haben, den richtigen Intel-Laptop zu haben. Könnt ihr auch mal die Grafikvirtualisierung ausprobieren. Und ansonsten, wir machen das auch für Firmen, für Geld. Und ansonsten findet ihr dann rechts die Links zu unseren Company-Ressourcen und unten findet ihr so meine privaten Kontaktinfos. Und damit würde ich mich auf Fragen freuen und setze nebenbei die Demo auf.
Vielen Dank.
Wie ist das mit der Grafikvirtualisierung bei AMD-Systemen?
Wir haben da schon mehrmals bei AMD gefragt und im Prinzip scheint auch in dem Silizium das Feature zu existieren, aber da muss halt der richtige Produktmanager mal sagen, dass man das auch im Laptop mal anmacht, und das haben sie nicht getan. Also heutzutage kriegt man keine Grafikvirtualisierung für AMD auf Laptops. Die gibt es nur für diese Datacenter-Grafikkarten.
Das heißt, ich musste dann selber auf Compiler-Ebene wahrscheinlich arbeiten mit dem AMD 3. Der Compiler ist ja Open Source, der Shader-Compiler. Und nee, musste also diese Shader-Programme durchreichen.
Ja, das gibt's auch. Also es gibt halt so API-Forwarding, Grafikvirtualisierung, das kann auch VirtualBox so ein bisschen. Das geht, aber hat halt nicht die gleiche Performance wie halt SRAOV.
Nochmal eine Frage zur Grafik. So wie ich das verstanden habe, habt ihr jetzt nur die Intel-integrierte Grafik weitergereicht. Gibt es auch Möglichkeiten, externe Grafikkarten an die VM weiterzureichen?
Ja, wenn du so eine externe Thunderbolt-Grafikkarte hast, das geht auch. Das ist dann auch einfacher.
PCI würde auch gehen auf dem Desktop-PC oder nur Thunderbolt?
Das würde im Prinzip auch gehen. Also es hängt ein bisschen von den Details ab, ist immer ein bisschen schwierig.
Okay, danke.
Ja, ich wollte mal fragen, wie wahrscheinlich ist es denn, dass der ganze Code irgendwie bei VirtualBox Upstream landet, dass man nicht sich immer mit irgendwelchen Patches rumprügeln muss?
das hängt nicht nur an uns. Ich würde sagen, das hängt ein bisschen an Oracle, wie sehr sie das haben wollen. Im Prinzip steht der Open-Source-Code da. Sie stellen da nur so eine Hürde, wir müssten da Sachen unterschreiben, die wir momentan vielleicht nicht unterschreiben wollen. Ansonsten reiche ich die Frage weiter und kannst du dann später zu diesem Herrn kommen. Vielleicht zwischendurch, bevor die nächste Frage kommt. Also ihr seht gerade hier in der VM, das ist nicht der, das ist der andere Benchmark, aber ihr seht, es funktioniert. Vielleicht noch, genau, erste Demo. Andere Fragen?
Frage bezüglich, ihr benutzt ja jetzt Intel XE integriert im Prozessor. Habt ihr schon mal mit den neuen Intel-dedizierten Grafikkarten das ausprobiert?
Nein, also da hatten wir noch keinen in der Hand. Hier ist so ein 4K-Video, und wenn ihr scharfe Augen habt, dann seht ihr hier in dem Video-Decode-Fenster, dass halt auch Hardware-Video-dekodiert wird in der VM.
Ja, meine Frage geht ein bisschen in dieselbe Richtung wie die von dem Vorvorfragenden.
Wo bist du?
Bezüglich langfristige Planung mit Oracle. Ja, sorry. Wie stellt ihr denn sicher, dass das in x Jahren noch funktioniert? Also, oder für wie dynamisch haltet ihr die API, die Oracle quasi selber verwendet, um damit dem im Hintergrund laufenden Prozess des Hypervisors und dem quasi Frontend, das die End-User sehen, zu kommunizieren?
Wir haben da jetzt schon ein paar Jahre Erfahrung. Also wir hatten vorher, bevor wir das KVM-Backend gebaut haben, auch schon mal ein Backend gebaut für einen anderen Virtualisierungsstack. Und wir haben Erfahrung, das abzudaten. Und ich würde sagen, so viel drastische Sachen ändern sich in dem VirtualBox nicht. Also die haben... Das ist ja auch für die VirtualBox-Leute selber ein Aufwand, wenn sie diese APIs ändern. Das heißt, unser Plan ist das, erstmal bis auf Weiteres weiter zu maintainen. Also wenn da eine neue Version rauskommt, dann updaten wir unser Patchset. Und ja, die Erfahrung sagt, das dauert dann halt mal 1-2 Wochen und dann geht es wieder.
Entschuldigung, kann man auf VirtualBox eine Cluster bauen?
Eine was?
Cluster.
Ein Cluster? Ja. Was für ein Cluster?
Nur ich meine zum Beispiel, wie Proxmox Cluster sieht aus, auf mehrere Nodes installieren und das zusammen so beginnen.
Ich glaube, im Prinzip schon. Du hast aber nicht die gleiche... Also diese... Also du hast nicht den gleichen Komfort. Also ich glaube, Proxmox hat einfach ein anderes Feature-Set und eine andere Nutzerbasis oder eine andere Zielgruppe, das ist das Wort. Aber im Prinzip, also das wäre was, was man im Prinzip hinter einen Proxmox klemmen könnte.
Ja, wenn keine weiteren Fragen sind, dann nochmal herzlichen Dank für die Demo, den Vortrag und das Q&A.